Herzlich willkommen zu Unter den Linden. Die neue GroKo nimmt Gestalt an. Auf etwa 160 Seiten erwacht sie zum Leben. Sie wäre die vierte große Koalition in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Die Unterschriften unter dem Koalitionsvertrag fehlen aber noch. Und auch die SPD-Mitglieder müssen zustimmen. Werden diese Hürden genommen, können die Großkoalitionäre loslegen. Was sie dann aus den vielen Punkten machen, werden wir erst im Laufe der nächsten knapp 4 Jahre sehen. Einzelne Auszüge aus dem Drehbuch dieser GroKo 4.0 sind jedoch schon verkündet. Und dazu fragen wir heute bei Unter den Linden 2 der 4 Oppositionsfraktionen die GroKo-Agenda. Stimmt der Kurs? Und dazu begrüße ich ganz herzlich bei uns zum einen Dietmar Bartsch, den Fraktionsvorsitzenden der Partei Die Linke im Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen. Und Marco Buschmann, den ersten parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktion, der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag, auch Ihnen herzlich willkommen. Aber bevor wir in die GroKo, in die womöglich neue, nächste große Koalition, in die einzelnen Themen einsteigen, Herr Buschmann, wenn Sie den politischen Kurs, der sich jetzt ja abzeichnet, mit der nächsten GroKo sehen, mit dem werden Sie ja in den meisten Punkten wahrscheinlich nicht einverstanden sein, bereuen Sie dann nicht doch den Jamaika-Abbruch?
Nein, wir wollten ja regieren, wir wollten nur gut regieren und das ist in einer Zeit des Wandels nur möglich, wenn man Partner hat, die tatsächlich etwas verändern wollen. Dass die CDU nicht wollte, sehen wir jetzt an diesem Kurs, den die GroKo da vermutlich einschlägt. Immer mehr vom Altbekannten, immer Gleichen. Das ist in einer Zeit der Veränderung mit Globalisierung, Digitalisierung, wo wir was für die Bildung tun müssen, nicht der richtige Weg.
Aber die Große Koalition, wahrscheinlich werden Sie ja sagen, ist auch nicht der richtige Weg. Was wäre denn dann jetzt der richtige Weg?
Ja, der richtige Weg wäre beispielsweise, dass wir in Bildung investieren. Die GroKo tut jetzt so, als würde sie das machen. Rühmt sich über 3,5 Milliarden bei der digitalen Bildung, vergisst dabei nur, dass Frau Wanka uns vor den Wahlen über 5 Milliarden oder 5 Milliarden versprochen hat. Daran sieht man schon, die Versprechen werden nicht eingehalten. Dann hat man, als wir mit der Union verhandelt haben, gesagt, es gibt überhaupt kein Problem mit dem Kooperationsverbot, man könne trotzdem den Schulen helfen. Jetzt hat man gemerkt, das geht rechtlich nicht. Fummelt da jetzt so ein bisschen rum, aber anstatt den großen Wurf zu machen, passiert viel zu wenig. Schauen Sie mal, das Bundesverfassungsgericht hat vor kurzer Zeit entschieden, dass die Abiturnote in Deutschland nicht mehr so aussagekräftig ist, dass man danach eine Studienplatzvergabe organisieren kann. Und spätestens dann müsste doch wirklich der Letzte in Deutschland verstanden haben, dass wir da den großen Wurf brauchen und nicht so ein bisschen im Klein-Klein verbleiben dürfen.
Über die Themen reden wir gleich noch ausführlich. Herr Bartsch, hätten Sie die FDP bei Jamaika in Verantwortung gesehen?
Naja, also...
Also das umzusetzen und diese Regierung auf die Beine zu stellen?
Wissen Sie, vor der Wahl habe ich gesagt, das Schlechteste, was dem Land passieren kann, ist die Fortführung von Schwarz-Gelb. Ich glaube, das wird ja jetzt so sein. Da ist ein bisschen was dran. Nun ist es wahrhaftig nicht so, dass ich mir die FDP in der Regierung wünsche. Also ich wünsche mir Mitte-Links, das ist ganz klar. Das haben die Wählerinnen und Wähler anders entschieden. Ich sage mal, das Entscheidende ist, was politisch rauskommt. Da hat man bei den Verhandlungen um Jamaika viel gehört. Am Ende war das alles ziemlich dürftig. Dann haben die Parteien das auch alle unterschiedlich interpretiert. Und jetzt sehe ich allerdings, dass es gar keinen Aufbruch gibt. Das ist das, was Deutschland am wenigsten vertragen kann. An den entscheidenden Stellen wird der kleinste gemeinsame Nenner gesucht. Die beiden Wahlverlierer fallen zusammen. Es sind ja auch diejenigen dort an der Spitze, die, wo man genau weiß, am Ende der Legislatur sind sie alle nicht mehr dabei und das ist nicht gut fürs Land. Das ist nicht gut fürs Land. Deshalb, ich hätte mir gewünscht, dass Frau Merkel dann mutig ist und sagt, okay, dann bilde ich eine Regierung als Minderheitsregierung, wegen meiner mit der FDP oder mit den Grünen oder auch ganz allein, und suche mir in der Sache Mehrheiten. Das ist in Deutschland ungewöhnlich, gibt es in anderen Ländern, aber es wäre doch die Sache wert gewesen. Wenn es denn nicht geht, kann man immer noch Neuwahlen machen, dass man sich jetzt zwingt in diese Koalition. Ohne einen wirklichen Aufbruch, ohne an einigen Stellen zu entscheiden. Ich meine, ich würde es ja vermutlich kritisieren, wenn in bestimmten Fragen entschieden werden würde. Aber das jetzt nicht zu machen, das ist nicht gut, weil es wird uns in 10 Jahren heftig auf die Füße fallen.
Herr Bartsch, Sie sagen, Sie würden sich eine linke Regierung wünschen.
Mitte links.
In den vergangenen 4 Jahren hätte es ja eine Mehrheit gegeben oder es gab eine rechnerische Mehrheit. Was hat dazu geführt, dass es diese Regierung nicht gegeben hat?
Sehen Sie, das ist das, was ich 4 Jahre lang im letzten Deutschen Bundestag gesagt habe. Wir hätten so viel entscheiden können jenseits der Union. einmal ist die Mehrheit wirklich manifest geworden. Das war bei der Ehe für alle viel zu wenig. Wenn die SPD den Mut gehabt hätte und gesagt hätte, wir stellen den Kanzler in einer Mitte-Links-Regierung, dann wäre eine andere Situation. Und ich würde die These wagen, dass sie nicht bei 20,5% gelandet wäre, was ja jetzt nach Umfragen schon wieder ein Ziel sein wird nach den 4 Jahren. Also schade, schade, dass es diese 4 Jahre große Koalition gab. Und eine der Ursachen auch dieses Stillstands im Parlament ist, dass wir jetzt, eine Herausforderung im Parlament haben. Ich will es so formulieren.
Glauben Sie jetzt aufgrund der AfD, der neuen Mehrheiten, dass es für längere Zeit, also auch nach Neuwahlen oder nach der nächsten Bundestagswahl eher unwahrscheinlich ist, dass es wieder eine solche linke Mehrheit und Möglichkeit gibt?
Wir hatten die Wahlen am 24.09. So, und da gab es ein klares Ergebnis. Wir haben zugelegt, leicht. Die Grünen haben sogar auch leicht zugelegt, aber die SPD hat dramatisch verloren. Das ist das Ergebnis. Und mit der AfD ist eine Partei jetzt ins Parteiensystem gekommen, die das Land nicht voranbringt, die mit sehr, ich will es ganz vorsichtig sagen, populistischen Positionen bisher aufmerksam gemacht hat, die substanziell wenig einzubringen hat. Ich kämpfe darum und werde darum weiterkämpfen, dass wir in Deutschland auf allen Ebenen von den Kommunen über die Länder bis zum Bund Mitte-Links-Bündnisse haben. Man sieht an den europäischen Ländern, wo das zustande gekommen ist, dass die Entwicklung eher positiv ist.
Steigen wir in die Themen ein, Herr Buschmann. Sie haben eben schon die Bildungspolitik angesprochen und auch das Kooperationsverbot, wo auch die GroKo oder die auch die GroKo mit ins Visier genommen hat, dass das Kooperationsverbot aufgehoben werden soll. Ist das nicht ein Erfolg für Union und SPD in der GroKo, genauso wie Sie auch gefordert haben?
Ja, schauen Sie, das ist auf der Ebene von Überschriften vielleicht so, aber wenn Sie sich dann im Detail anschauen, ist es überhaupt keine Beendigung des Kooperationsverbotes, sondern man hat an der kleinstmöglichen Stellschraube gedreht, nämlich, dass dem Bund jetzt erlaubt werden soll, dann auch, wenn keine Notlage vorliegt, Geld für die Ausstattung der Schulen bereitzustellen. Aber das nur für solche Dinge, wie die Kommune die Zuständigkeit hat. Und das sind die Gebäude. Also wenn es durch die Decke regnet, dann darf der Bund jetzt helfen, immerhin, das ist besser als nichts. Aber die Herausforderung ist ja eine andere in Zeiten der Digitalisierung. Wir brauchen digitale Lehrmittel, wir brauchen besser ausgebildetes Personal. Wir brauchen mehr Autonomie an den Schulen, weil da sind lauter gut ausgebildete Lehrer, die man im Moment am kurzen Gängelband zieht. All diese Themen packt die GroKo natürlich nicht an, weil sie Angst hat, vor ihren Ministerpräsidenten, die sich die Bildungspolitik immer alleine an die Brust heften wollen. Nur da haben die Eltern und die Schüler und auch die Lehrer nichts von. Und deshalb ist das viel zu klein gedacht.
Das ist aber der richtige Ansatz, Herr Bartsch.
Na gut, ich meine, da hätten Sie ja, nun muss ich ja wirklich mal sagen, da hätten Sie ja dann doch in den Verhandlungen mal was festmachen können. Vor allen Dingen hätten wir in der Frage, wenn wir darauf hinweisen, wir haben ja jetzt die Bundestagswahl, liegen 4 Monate zurück. Wir hatten doch im Deutschen Bundestag, liegt übrigens ein schöner Antrag vor, Aufhebung des Kooperationsverbotes. Hätten wir doch mal mehrheitlich entscheiden können, denn die SPD will das, die Grünen wollen das auch. Wäre doch mal eine spannende Sache, dass man ohne die Bindung der großen Koalition in der Sache entscheidet. Schade, dass das nicht der Fall gewesen ist.
Spannender aber Gedanke, Herr Bartsch. Lassen Sie mich nur kurz einhaken, damit die Zuschauer sich auch das richtige Bild machen können. Die Grünen sind eben nicht so einheitlich davor. Wir haben ja in Jamaika darüber verhandelt. Da saß Herr Kretschmann am Tisch und hat gesagt, niet, nie, nimmer und auf keinen Fall. Hat ganz eng Blues getanzt mit Horst Seehofer. Die beiden Herren haben gesagt, da verändert sich nichts. Da stehen eben die Grünen auch nicht klar. Ja. Und beim Kooperationsverbot, wie auch bei vielen anderen Themen, wir haben das auch der SPD beim Einwanderungsgesetz angeboten, stehen wir für kluge Lösungen immer zur Verfügung. Aber dann müssen auch alle, die am Tisch sitzen, klar ihre Meinung artikulieren und nicht immer bei den Überschriften sagen, im Prinzip sind wir dafür, aber wenn es drauf ankommt, dann kneifen wir. Und so war es eben leider bei Jamaika.
Naja, dann lassen Sie mich mal einen Punkt sagen, wenn es dann so ist, wie Sie sagen. Wir haben einen ganz übersichtlichen Punkt. Die Streichung des Paragraphen 219a. Da ist die SPD dafür, da sind die Grünen dafür, da sind wir dafür, da sind Sie angeblich auch dafür. Nun würde mich ja wirklich interessieren, warum machen wir das nicht? Eine einfache Sache könnte man doch machen. Dann sagen Sie hier, wir machen das, können wir in der nächsten Woche, Antrag liegt vor, entscheiden. Die SPD wird sich da nicht mehr drücken können. Und das ist Vorregierungsbildung. Sagen Sie mal hier jetzt klar, ja, das wäre wunderbar.
Weil 219a eine Variante ist, um das Kooperationsverbot zu beseitigen. Es gibt aber noch mindestens drei.
Nein, da geht es gar nicht ums Kooperationsverbot. Sie 219 ADA verwechseln Sie jetzt was.
Ja, das warte, ist Sie das, haben es nur
der Abtreibungsparagraf.
Die 200,
Werbung für Abtreibung.
219a, ja, da haben wir doch sofort gesagt.
Bildungsverbot.
Ja, okay, 219a, ja, genau, das Werbeverbot für Abtreibung. Da haben wir ja einen Vorschlag gemacht, der ist sogar einigungsfähig bis weit über die Grenzen der Parteien, die Sie jetzt genannt haben. Nämlich, die eigentlich schwierigen Fälle sind ja die, wo sozusagen sehr werblich kommuniziert wird und sozusagen die Abtreibung als sozusagen Konsumgut dargestellt wird. Die unangemessene Werbung. Und wir sagen einfach, wenn wir das zum Maßstab machen, dass nur die unangemessene Werbung verboten sein soll, dann hätten wir, glaube ich, den richtigen Weg. Denn Herr Bartsch, eins dürfen Sie nicht vergessen. Auch ungeborenes Leben hat einen Wert und wir alle wollen sicherlich nicht Werbung wie beim Mediamarkt für Abtreibung. Das können Sie auch nicht wollen. Und deshalb ist, glaube ich, unser Vorschlag, den wir gemacht haben, nämlich, dass wir sagen, nur unangemessene Werbung, die eben für Abtreibung wirkt wie im Mediamarkt, da brauchen wir das Verbot und da ist es auch sinnvoll.
Nun haben Sie mich ja unterbrochen bei Bildung, nun lassen Sie mich das mal kurz ausführen. Jetzt haben Sie einen langen Vortrag gehalten und gesagt, wir machen das dann so, wenn unsere Position klar ist. Kurz davor haben Sie gesagt, wenn sich die Parteien einigen. Ich habe Ihnen da gesagt, in der Sache selbst gibt es 4 Parteien, die dafür sind. Und 3 Parteien bekennen sich weiterhin dazu, während Ihre Fraktion jetzt auf einmal sagt, naja, wir brauchen dann noch ein Fachgespräch und wir brauchen Zeit. Dann ist die große Koalition gebildet, dann werden wir das nicht mehr haben, weil dann ein Koalitionsvertrag steht. Aber lassen Sie uns dieses eine Thema wegnehmen. Wir können da gerne drüber streiten. Aber das ist, dass wir das nicht wie Mediamarkt wollen, da ist doch, wer will denn das? Kein Mensch will das.
Stimmen Sie doch unserem Entwurf zu. Den werden Sie, wir ins Parlament
FDP,
einbringen.
Das ist FDP. So waren wir Sie offensichtlich auch bei den Jamaika-Verhandlungen. Stimmen Sie unserem zu, dann ist alles gut. Nein.
Ja, Sie sagen, entweder ich soll Ihrem zustimmen.
Habe ich nicht gesagt.
Haben Sie mich geradezu eingeladen?
Ich habe
Sie
gerade gesagt, dass 4 Parteien, ich habe die 4 genannt, und wenn es sogar darüber hinausgeht, nur gut, dass diese Parteien sich einigen sollten. Die haben eine Mehrheit, dann können wir das entscheiden. Das können wir sogar nächste Woche machen. Aber jetzt zurück zur Bildung, das war ja Ihre Frage. Also erstens, wieso gibt es das Kooperationsverbot überhaupt? Das haben Union und SPD dort reinformuliert. Riesenfehler. Jetzt inzwischen sind sehr viele dagegen. Landespolitiker sehen das durchaus anders. Das im Übrigen parteiübergreifend. Da gibt es auch in der FDP, auch in der Linken Menschen, die sagen, naja, also Bildung ist unsere letzte Hoheit. Trotzdem ist bei allen klar, jetzt, wir müssen dort etwas tun, um die zentrale Herausforderung anzugehen. Deswegen sage ich, alles, was hier Verbesserung ist gut. Aber was die gemacht haben, da stimme ich ja nur wiederum zu, das ist viel zu wenig, weil die Herausforderung ist eine andere. Es geht damit los, dass der Lehrerberuf in Deutschland schon ganz unterschiedlich eingeordnet ist. Das hat zunächst mal nicht direkt damit zu tun. Dass Investitionen dringend notwendig sind. Digitalisierung ist ein Punkt. Aber der Zustand der Schulen. Ja, da könnten wir viel mehr machen. Und natürlich muss der Bundesrat da eine Rolle spielen. Aber die Grünen im Bundestag wiederum, die sind genauso für die Abschaffung des Kooperationsverbots im Übrigen in Gänze, wie auch wir. Deswegen.
Schauen wir uns auch noch an in der Bildungspolitik. Es geht ja auch um Chancengerechtigkeit. Ja. Ist da, wenn wir jetzt darauf schauen, was die GroKo bisher vorgeschlagen hat, was sie umsetzen will, was wir wissen, ist da nicht beim Stichwort Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung etwas aus Ihrer Sicht Gutes verhandelt worden?
Ja, wissen Sie, ich will ja jetzt nicht sagen, das ist alles Müll, was die machen. Bei einigen Sachen werden wir uns genau angucken, was vereinbart ist. Ja, wenn zum Beispiel so ein Punkt Kinderrecht ins Grundgesetz, ist das ein Fortschritt. Auch bei anderen Dingen in der Bildungspolitik muss man sich das anschauen. Das weiß ja nur jeder in Deutschland, dass das die zentrale Herausforderung ist. Was mir an dieser Koalition fehlt, ist wirklich dieses Aufbruchssignal und eine Konsequenz an dieser Stelle. Wenn man überall, wir machen da ein Programm von ein paar Millionen, da ein Programm von 1 Milliarde, das ist es genau nicht. Man muss die zentralen Herausforderungen definieren und dann darum alles gruppieren. Und wenn dann Bildung ein zentraler Punkt ist, unbestritten im Rahmen sozialer Gerechtigkeit, dann muss man da auch wirklich mehr Akzente setzen. Und dann reicht nicht, ja, wir wollen so ein bisschen das Kooperationsverbot aufheben, ja, wir wollen hier und da das eine tun, das ist ja richtig. Also niemand geht ja in die Koalition und sagt, wir wollen Schlechtes tun. Das ist nicht der Punkt. Aber das Hauptproblem ist, dass dort wirklich 2 Wahlverlierer zusammenfallen und jetzt versuchen, etwas zu verkaufen. Sie haben andere Hürden und jetzt wird im Koalitionsvertrag vieles drinstehen, was sich wunderbar liest, da bin ich sicher. Ich habe schon manchen Koalitionsvertrag gelesen, der sich sehr schön Lars. Aber das ist zu wenig.
Aber da die Frage an Sie beide, ist es da nicht fast unfair an diese beiden, Sie haben es eben gesagt, Wahlverlierer zu appellieren, dass sie nun sehr optimistische Aufbruchsstimmung verbreiten müssen, wenn da Parteien an einem Tisch sitzen, die absolut nicht zusammen wollten und die nur aufgrund öffentlichen Drucks und weil der Bundespräsident sie aufgefordert hat, zusammen
zu sitzen. Das ist ja nicht ganz so. Eine Bemerkung nur, dass die Parteien nicht wollten, also die CDU wollte alles und zwar bedingungslos vor allen Dingen regieren. Die hatten überhaupt keine Idee. Oder sagen Sie mir mal, was die zentralen Ideen der CDU war. Die CSU hatte welche, die teile ich nicht, aber die hatte wenigstens Ideen. Die CSU hatte überhaupt keine und sagt, das Einzige, was wichtig ist, wir wollen regieren. Das war ja auch schon im Wahlkampf so. Meine Partei war die Einzige, die gesagt hat, wir werden die Kanzlerschaft von Angela Merkel nicht verlängern. Das war bei der FDP, die hätte das gemacht, wenn es richtig gekommen wäre. Die Grünen sowieso zu allem bereit und die SPD jetzt überraschenderweise auch. Ja. Das ist ein Problem.
Ja, Herr Bartsch macht sich so einfach, die Textbausteine müssen Sie mal austauschen. Dass wir nicht alles mitmachen, haben wir nun mehr als jede andere Partei gezeigt, weil wir für unsere Überzeugung und Prinzipien eben darauf verzichtet haben, Pensionsansprüche zu erwerben und Dienstwagen einzunehmen. Lassen Sie mich zu Ihrer Ausgangsfrage zurückkommen, die der Herr Bartsch schon ein bisschen umschifft hat. Nämlich, es geht ja nicht darum, wenn man eine Koalition bildet, dass sich alle gut fühlen, sondern darum, gute Politik zu machen und ein Stück weit auch ehrlich gegenüber den Menschen zu sein. Und das ist in diesem in dieser Koalitionsvereinbarung überhaupt nicht der Fall. Nehmen Sie die jungen Familien, da wird ja jetzt viel getan. Man sagt, also man tut was bei den Kitas, man tut was bei der Bildung, man würde da entlasten. In Wahrheit ist es ja so, dass man gleichzeitig im selben Atemzug eine Rentenpolitik beschließt, die über ja etwa um die 100 Milliarden bis 2030 kosten wird. Wer wird das bezahlen? Am Ende die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die Beitragszahler. Wer ist das am Ende? Die arbeitende Mitte in Deutschland. Also genau diese jungen Familien, die man angeblich entlastet. Wenn man einen Strich unter diesen Koalitionsvertragsentwurf zieht, soweit er uns bekannt ist, werden die Menschen am Ende draufzahlen. Und gerade die Jüngeren werden sehr viel mehr draufzahlen, als es die Älteren auch am Ende tun müssen, weil niemand hat etwas von einer Rentenpolitik, selbst die, die jetzt scheinbar profitieren, auf die man sich nicht verlassen kann, weil das ganze System nicht nachhaltig finanziert ist.
Gut, das ist ein Thema der Finanzierung, da haben Sie insoweit recht. Man muss klar sagen, woher man finanziert. Und das, was jetzt geschehen ist, ist problematisch. Das, was man bei der Rente kennt, wenn wir nur ein Beispiel sagen. In der letzten Koalition ist ja vereinbart worden bei der Mütterrente. Und da gibt es dann das Jahr 92. Und alle, die davor waren, bekommen, alle, die danach waren, nicht. Das wird jetzt verändert. Und jetzt gibt es die Regelung, dass diejenigen, die drei Kinder haben, einen höheren Anspruch haben. Warum eigentlich nicht die mit zwei? Warum ist das Kind, was jetzt sozusagen nur ein Geschwisterkind hat, weniger wert als die mit drei? Aber das sind alles mehr oder weniger willkürliche Regelungen. Dann wird eine Grundrente versprochen, was immer das sein mag, die etwas über Sozialhilfeniveau ist. Auch das ist ein Punkt, wo ich sage, was soll das? Eins stimmt. Wir wollen, dass die gesetzliche Rente Altersarmut verhindert. Das ist leistbar. Natürlich muss das auch finanziert werden. Selbstverständlich ist es nicht so, dass man sagen kann, weiß nicht, wie Sie das finanzieren wollen, also Beiträge runter und die Zuschüsse aus dem Steuersystem auch runter, das wird nicht funktionieren. Man muss da schon ehrlich sein. Aber das bisherige System, das hat eben keine Zukunft. Denn eins ist doch klar, diejenigen, die Grundsicherung im Alter bekommen, werden mehr. Dann haben wir offensichtlich ein Problem. Und wenn wir dieses Problem haben, dann müssen wir darüber reden, wie wir das verändern können. Das ist die eigentliche Herausforderung. Und das genau geschieht nicht. Da gibt es da ein Trostpflästerchen, da wird eine kleine Veränderung gemacht. Aber wirklich das Rentensystem zukunftsfest zu machen, und da gibt es ja Beispiele. Es gibt ja andere Länder, wo die Rente deutlich höher ist als in Deutschland. Die gesetzliche Rente, von der rede ich. Und das geschieht genau nicht. Das wundert mich jetzt nicht sonderlich. Und da wird dann festgeschrieben, ja, das Rentenniveau, das soll bei 48% bleiben. Na, sensationell. Und zwar genau bis zum Jahr 2025. Da wäre es nach jetziger Planung bei 47,6 gewesen. Na, das ist ja aber wirklich eine dolle Entscheidung. Und vor allen Dingen entscheiden die über irgendwas, was dann zwei Legislaturperioden später ist. Das kann auch alles wieder verändert werden. Das, finde ich, ist wirklich keine ehrliche Politik. Hier müsste man wirklich ran. Vor allen Dingen muss man aber eine zentrale Frage, und darum drücken sie sich. Wir haben in Deutschland die Situation, dass wir auf der einen Seite einen wirklich obszönen Reichtum haben, Milliardäre, die Steigerungsraten in ihrem Vermögen haben, die unnormal sind. Und auf der anderen Seite wächst die Zahl der Kinder in Armut. 2,5 Millionen Kinder, die arm sind oder von Armut bedroht. Wenn da eine Regierung nicht handelt und sagt, wir brauchen hier Ausgleich, und die sagen im Steuersystem im Prinzip, bis auf Marginalien, bleibt alles so, wie es ist, Das ist dann eine einzige Enttäuschung. Und dieses Kartenhaus, was dort jetzt aufgebaut worden ist, das wird nicht halten, nach meiner Überzeugung.
Schauen wir da auf einen weiteren Punkt, die Versicherungspflicht für Selbstständige. Da haben Sie wahrscheinlich verschiedene Ansichten, aber ist das nicht im sozialen Sinne ein guter Schritt?
Naja, wir sind dafür, das ist vernünftig, das ist richtig. Ich bin auch dafür, wenn wir jetzt das Thema Rente nehmen, dass alle einzahlen. Auch wir Abgeordnete, ja, auch Beamte, das ist ein riesiger Schritt, auch Selbstständige. Wir müssen dahin kommen, nur dann wird die Rente wirklich armutsfest sein. Ja, die Beitragsbemessungsgrenze muss fallen, das ist dringend notwendig. Also wir müssen da wirklich ran und auch Tabus angehen. Warum ist das getrennt mit den Beamten? Ich weiß gar nicht, wie die FDP, das ist gar nicht mein Punkt, ist mir auch ehrlich gesagt dann auch wieder wurscht. Aber wenigstens darüber mal streiten und zu sagen, was sind die Konzepte. Und bei der Rente, das ist übrigens einer der Punkte, wo ich ausnahmsweise mal der Auffassung bin, es ist eine so große gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass hier nicht vertagt werden sollte, sondern dass hier auch mal über die jetzige Koalition, die ja vermutlich gebildet wird, wirklich die Parteien zu einer Lösung kommen, die langfristiger Natur ist, bei Selbstständigen, dass die versichert werden. Also ich selber war selbstständig und ich weiß, dass das erstmal vor allen Dingen Kosten sind und dass die Neigung nicht so sonderlich groß ist, dann genau an dieser Stelle Geld einzusetzen. Aber das zu einer Verpflichtung zu machen, das finde ich vernünftig, weil die Selbstständigen auch irgendwann mal dann Rentner werden und Rentner sind.
Jetzt hat der Bartscher dazu eingeladen, zu streiten. Und die Einladung nehme ich gerne auf, zu glauben, dass man mit einer Ausweitung des Personenkreises, die einzahlen soll, die Finanzierungslücke schließt, ist natürlich eine Illusion, weil jeder, der einzahlt, ja auch wieder Ansprüche erwirbt für die Zukunft. Und wenn jemand immer mehr einzahlt, wenn sie Beitragsbemessungsgrenzen aufheben, dann müssen natürlich auch, weil das eigentumsartige Ansprüche sind, diese Leute hinterher etwas rausbekommen. Das heißt, sie verlagern allenfalls das Problem in die Zukunft. Sie lösen damit nicht das Problem des demografischen Wandels. Das können sie damit gar nicht lösen.
Das würde übrigens nur dann geschehen, wenn sie an der Spitze keinen Abflachen haben. Das Argument gehört dazu.
Ich habe Sie gerade ausreden lassen. Jetzt lassen Sie mich
mal. Ich
wollte
Ihnen nur helfen, damit Sie nicht.
Sie müssen mir nicht helfen. Ich bin selber in der Lage, das schon ganz gut darzustellen. Ja, ich wollte nur. Nein, Sie haben sich hier hingesetzt und gesagt, wir lösen die Probleme der Finanzierung der Rente dadurch, dass immer mehr Menschen einzahlen. Das kann man alles machen.
Nein, Herr Buschmann, das habe ich nicht gesagt. Ich muss Sie korrigieren.
Nein,
ich habe gesagt, dass ein Punkt ist. Ansonsten müsste ich das Gesamtkonzept darstellen.
Das wird nicht funktionieren, weil jeder, der einzahlt, auch wieder einen Auszahlungsanspruch erwirbt. Wer einzahlt, muss auch etwas rausbekommen.
Da haben Sie recht.
Das heißt, all die Leute, die Sie zusätzlich hineinholen, müssen auch später etwas herausbekommen, weil die Rente in Umlage finanziert ist, werden das später andere Menschen bezahlen müssen. Wenn wir einen demografischen Wandel haben und in Zukunft immer mehr Leute etwas rausbekommen, aber immer weniger einzahlen, selbst wenn sie den Personenkreis erweitert haben, aber das ändert ja an der Demografie nichts, werden sie trotzdem eine Finanzierungslücke haben. So, und jetzt lassen Sie mich den anderen Punkt machen. Ich finde, und das, da hat sich meine Partei auch lange darüber Gedanken gemacht, zu sagen, ja, wir brauchen auch eine Basisabsicherung für Selbstständige. Wir müssen nur auf eins aufpassen. Menschen, die sich selbstständig machen, die haben am Anfang unheimlich hohen Kapitalbedarf. Ja, die müssen investieren in Maschinen beispielsweise, in eine Werkstatt, wenn sie einen Meisterbetrieb oder sowas haben, Handwerksbetrieb haben. Wir müssen das so ausgestalten, dass die bei diesen Finanzierungsthemen Luft zum Atmen behalten. Das heißt, es wäre vermutlich nicht passend, die einfach 0815-mäßig in irgendeine Kasse einzahlen zu lassen, sondern wir müssen denen die Freiheit lassen, meinetwegen auch private Vorsorgeprodukte, die man möglicherweise auch beleihen kann, zu nutzen, dass die sich absichern müssen. Ist richtig, denn wenn hinterher alles schief geht, muss ja sonst die Allgemeinheit dafür aufkommen. Aber wir müssen ihnen sehr viel Flexibilität und Luft beim Atmen lassen bei der Wahl der richtigen Absicherung. Dann kann man darüber vernünftig reden.
Heute haben wir ja sogar eine Übereinstimmung, dass man das lösen sollte. Lassen Sie mich die eine bemerken.
Ist nur nicht ganz neu.
Dass es da eine Übereinstimmung gibt, ist mir neu. Aber ich verfolge die FDP nicht so im Detail. Also, Sie haben gerade gesagt, wir erweitern die Bemessungsgrundlage und dann zahlen weniger ein. Das ist natürlich nicht der Fall.
Nee, das habe ich nicht gesagt. Sie haben gesagt, wir weiten den Personenkreis aus, mehr Leute zahlen ein und jeder, der einzahlt, muss auch hinterher ja wieder was rausbekommen. Das
so
heißt,
ist es.
Sie produzieren nicht nur mehr Einnahmen, sondern auch mehr Kosten in der Zukunft, weil diese Leute ja etwas rausbekommen müssen. Das heißt, sie lösen damit nicht das Problem der demografisch nicht nachhaltigen Finanzierung im Umlagesystem.
Lassen Sie mich doch wenigstens ausreden. Das ist doch, was Sie eben dargestellt haben, ist doch logisch. Also wenn ich einzahle.
Wenn man es ja noch sagen darf.
Ja, da habe ich doch gar keinen Widerspruch. Wenn ich einzahle, auch als Abgeordneter, auch als Beamter, erwerbe ich Ansprüche. Wäre schlimm, wenn man keine erwerben würde. Wäre furchtbar. Aber der Punkt ist der, wenn ich die Beitragsbemessungsgrenze ausdehne oder dann kappe und dann die Ansprüche eben nicht linear weiterschreibe, dann habe ich im Übrigen auch einen Puffer. Und das ist unser Konzept. Ganz nebenbei wird man nicht umherkommen. Das will ja niemand. Also sagt ja auch die Koalition, dass die Beiträge vermutlich steigen werden. Aber wenn man auch im Übrigen auf andere Einkommen Einnahmen hat, denn wir haben in der Rente auch ein Einnahmeproblem, dann wird man sie sagen, man verlagert das, aber wir haben die gesetzliche Rente mittelfristig sicher gemacht. Das ist der Kern. Und das kann man hinkriegen, wenn man, da gibt es noch andere Punkte, die dazugehören, Dinge, die nicht in das System reingehören, aber da sage ich, muss man sich mal ernsthaft zusammensetzen und dann dafür sorgen, dass das armutsfest wird und dass die Rente lebensstandardsichernd ist. Das kann man. Da ist der Blick nach Österreich, nicht die neue Koalition, sondern viele davor, haben es geschafft, dass die durchschnittliche Rente dort um 800 Euro, die durchschnittliche Rente um 800 Euro höher ist als in Deutschland. Da kann man vielleicht mal hospitieren gehen und fragen, wie haben die das gemacht.
Herr Bartsch, müssen wir an einer Stelle ein Stück weit ehrlich sein. Wenn Sie sagen, die Leute sollen zwar immer mehr einzahlen, aber sie erwerben nicht linear, wie Sie das genannt haben, in gleichem Maße Ansprüche, ja, dann ist das letztendlich Enteignung. Nicht? Oh. Wenn man immer Leuten immer mehr einzahlen lässt, aber sie nicht in gleicher Weise etwas herausbekommen, ist das Enteignung. Genau. Das werden Sie nicht als Angriff werten, weil Sie ja bewusst für eine Politik der Enteignung stehen als Partei des demokratischen Sozialismus. Man muss nur so ehrlich sein, es dann auch auszusprechen.
Jetzt muss ich ja, da muss ich, also erstens stehen wir nicht für eine Politik der Enteignung, das ist horrender Unsinn. Ich habe gesagt, dass Ansprüche abflachen. Und ich finde, in einer Gesellschaft, wo es so ist, dass viele überhaupt nicht in die gesetzliche Rente einzahlen, die aber es wirklich geschafft haben, mehrfach Milliardäre zu werden. Und die
Milliardären lösen Sie doch nicht das Problem im Rentensystem. Das ist doch eine kleine Handvoll Leute.
Ja, ich finde, es sind viel zu viele in Deutschland. Und wir haben aber, um das andersrum, ich höre sofort auf, wir haben aber in Deutschland über 1 Million Vermögensmillionäre. Auch da ist so. Ich sage, die Rente muss einen Ausgleich schaffen. Und im Alter braucht niemand 1 Milliarde und auch nicht Multimillionär muss man sein, sondern da muss es einen Ausgleich geben.
In unserem reichen Land braucht doch die Rente gar nicht, Herr Bartsch. Das sind doch Nebendiskussionen.
Aber die Rentenkasse braucht den Milliardär. Der braucht sie nicht, aber die Rentenkasse braucht den Milliardär. Und ich finde, dass jeder, denn der ist das nicht durch eigene Hände Arbeit geworden, sondern in der Regel durch Ausbeutung. Und deswegen soll er auch ein Stück weit an der Gesellschaft ein Stück weit zurückgeben.
Also niemand soll enteignet werden. Ich trainiere kein Klassenkampf, Herr Bartsch.
Ich dränge ja nur, weil die GroKo so viel mehr gemacht hat. Noch viel mehr Punkte. Und die wollen wir auch noch ansprechen. Zur Gesundheitspolitik ist es ja gar nicht so weit von den Themen, über die wir gerade gesprochen haben. Arbeitnehmer und Arbeitgeber sollen bei den Beiträgen jetzt wieder gleich viel zahlen. Ist das ein guter Ansatz, Herr Buschmann?
Ja, das klingt erstmal ganz gerecht, wenn man davon ausgehen, dass das die gesamten Kosten wäre. In Wahrheit ist es natürlich auch vorher schon gewesen, dass die Arbeitgeber auch eine ganze Reihe von anderen Lasten da geschuldet haben. Insofern ist es eine zusätzliche Belastung des Faktors Arbeit, denn es ist ja eine Illusion, den Arbeitnehmer- und den Arbeitgeberanteil jeweils isoliert zu betrachten. In der betriebswirtschaftlichen Kalkulation fällt das alles zusammen. Und je teurer wir Arbeit machen, desto größer wird der Rationalisierungsdruck, also der betriebswirtschaftliche Anreiz, Menschen durch Maschinen oder Verfahren zu ersetzen. Deshalb weiß ich nicht, ob das immer der richtige Weg ist. Es klingt erstmal ganz fair, unterm Strich wird es aber für die Menschen keinen großen Vorteil bieten.
Also nur ein klitzekleiner Schritt für die Arbeitnehmer?
Das teile ich nun überhaupt nicht. Aber gut, einer kann ja auch die Interessen der großen Konzerne wahrnehmen.
Wissen Sie,
ich finde, dass das ein richtiger Schritt ist. Da wird etwas korrigiert, was ja Sozialdemokraten eingeführt haben, dass es nicht paritätisch finanziert wird. Das wird jetzt zurückgeholt. Ich finde das vernünftig. Aber das ist wirklich ein kleiner Schritt. Ich glaube, dass beim Thema Gesundheit, wo ja die SPD vor Tische, auch noch vor den Koalitionsverhandlungen, selbst auf ihrem Parteitag mal festgehalten hat, dass sie eine Bürgerversicherung will und dass das jetzt so kläglich scheitert, das finde ich ist ein Grund mehr, hoffentlich für die Basis der Sozialdemokraten zu diesem Vertrag Nein zu sagen. Ich bin gegen eine Zweiklassenmedizin. Ich will, dass Krankheiten nach ihren Symptomen behandelt werden und nicht nach dem Geldbeutel. Da bewegen wir uns in Deutschland weg. Und das kann nicht so weitergehen. Deswegen Bürgerversicherung. Ich weiß, wie problematisch das ist, auch die Überführung. Ich kenne auch die Probleme der...
Würde diese Bürgerversicherung denn wirklich Gerechtigkeit bringen in diesem System?
Wenn man die Bürgerversicherung richtig macht, dann bringt sie Gerechtigkeit. Wenn man diesen Ansatz, ich wiederhole das, wenn man den Ansatz hat und sagt, ich möchte, dass in Deutschland Krankheiten nach den Symptomen behandelt werden, dass jeder erstmal eine Grundbehandlung bekommt, die gleich ist. Wenn man dann in der Spitze, da soll jeder das tun, was er für nötig hält. Das ist nicht der Punkt. Aber wenn man das will, dann glaube ich, muss man in diese Richtung gehen und nicht weiter differenzieren. Und das ist möglich. Das ist eine riesengroße Reform. Das ist nichts Leichtes. Das sollte man auch nicht mit einem Ruck machen und sagen, ach, morgen gibt es keine privaten Krankenkassen mehr. Das will auch niemand. Aber die Schritte dorthin, die sollte man gehen. Und da wird meines Erachtens, das muss man sich im Detail anschauen, bin gespannt, wie denn das umgesetzt wird, dass die Ärztehonorare angeglichen werden sollen. Das habe ich nicht gelesen. Das lag auch noch nicht vor. Das wird sicherlich interessant sein, da mal reinzugucken und vor allen Dingen dann auch zu sehen, wie wird dann dieses Vorhaben gesetzlich umgesetzt. Das muss man sich angucken. Da wird es mit Sicherheit Kontroversen geben, das ist klar. Da gibt es auch harte Interessengruppen. Ich glaube, dass beim Thema Gesundheit andere Dinge auch eine Rolle spielen sollten. Reformvorhaben, was das ganze Thema der Arzneimittel betrifft. Ein ganz wichtiger Punkt. Also, dass auch diejenigen von den Apothekern, bis dass dort Interessenausgleich geschieht, das passiert im Moment leider zu wenig.
Ich glaube, der Ansatz ist völlig falsch. Also überall da, wo es die staatliche Einheitsmedizin gibt, ist die Versorgungslage nicht besser, sondern schlechter. Schauen Sie sich das in Großbritannien an. Da können wir stolz sein auf das deutsche Gesundheitssystem. So unvollkommen es ist und so viel man auch noch verbessern kann. Aber der gesetzlich versicherte Patient in Deutschland hat eine qualitativ hochwertigere Versorgung, als wir das in allen Staaten feststellen, wo sie das staatliche, das rein staatliche Gesundheitssystem haben. Das Zweite ist, dass die Sache wird ein Ergebnis haben, befürchte ich. Wenn Sie die Honorare angleichen wollen, so wie das ja jetzt in den Zeitungen zu lesen ist, dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder sinken die Honorare für die Privatversicherten, dann werden viele Kalkulationen, insbesondere auch von Landarztpraxen, die diese erhöhten Sätze dringend brauchen, um ihre Profitabilität zu haben, das wird sinken und wir werden das Sterben der Landarztpraxen beschleunigen und dann wird die medizinische Versorgung im ländlichen Raum noch schwieriger. Oder aber man würde von unten den Satz für die Kassenpatienten anheben. Das würde steigende Beitragssätze bedeuten, das müssen dann alle bezahlen. Das heißt, es ist von vorne und hinten nicht zu Ende gedacht und deshalb wird es auch nicht funktionieren. Da werden auch SPD und Union lange drum streiten und kämpfen. Ich prognostiziere Ihnen eins. Man hat da jetzt etwas aufgeschrieben, um die SPD und die Basis so ein bisschen ruhig zu stellen. Und dann, wenn es ins konkrete Gesetzgebungsverfahren gehen wird, da werden die sich gegenseitig im Gesundheitsausschuss so lange blockieren, bis zum Ende dieser Legislaturperiode, die vermutlich auch gar keine 4 Jahre halten wird. Und es wird am Ende nichts mehr rauskommen. Und das ist typisch, man schiebt Entscheidungen auf, egal wie man sie in der Sache trifft. Da kann man eine Meinung haben wie Herr Bartsch oder wie wir, aber na, wir haben wenigstens eine klare Haltung. Schieben alles vor sich her, die prokrastinieren, also die scheuen sich davor, was zu erledigen, schieben es immer weiter vor sich her, bis der Berg so groß ist, dass man es gar nicht mehr bewältigen kann. Und das sehen wir in der Gesundheitspolitik und an vielen anderen Stellen dieses Konzeptes der Großen Koalition auch. Es ist ein Stück weit typisch für die Politik von Frau Merkel.
Sind wir gespannt. Wir werden die Themen natürlich im Einzelnen verfolgen in den nächsten Jahren. Schauen wir nach den sozialpolitischen, innenpolitischen Themen, schauen wir auf die Europapolitik und was die GroKo was die Große Koalition, die Verhandler bisher haben durchblicken lassen, verkündet haben. Das Bekenntnis der möglicherweise nächsten Großen Koalition, das Bekenntnis zur EU geht ja so weit, dass auch die Beiträge zum EU-Haushalt weiter steigen könnten. Ist das denn die richtige Richtung?
Also prinzipiell ist erstmal ein Bekenntnis zur Europäischen Union absolut richtig. Europa ist unsere Zukunft, ist Deutschlands Zukunft. Wir haben keine andere. Und die Europäische Union ist ein fantastisches Friedensprojekt. Und wir sind alle gut beraten daran, gerade in einer Zeit, wo die EU als Konzept unter Druck steht, etwas dafür zu tun, dass das Konzept zukunftsfähig wird. Die Frage ist, wie man das macht.
Ob das der richtige Weg ist, genau.
Genau. Und wenn man jetzt glaubt, man macht das, indem man immer mehr Aufgaben auf die europäische Ebene hebt, da wo sie gar nicht richtig aufgehoben sind möglicherweise, oder indem man glaubt, man steigert immer mehr die Abführung auf die europäische Ebene, zahlt immer mehr in den EU-Haushalt ein, vereinheitlicht möglicherweise die Arbeitslosenversicherung, Stichwort Sozialunion, Herr Bartsch wird das gut finden, wir sehen das skeptisch, macht man nur die Angriffsflächen für Europa größer, weil das am Ende nicht funktionieren wird. Und dann freuen sich nur eine politische Richtung, nämlich die Populisten, die gegen den Sturm auf Europa blasen. Deshalb meine ich, wir sollten eine ehrliche und offene Debatte darüber führen, wo Europa uns alle stärker macht. Das wäre beispielsweise bei der Sicherung der Außengrenzen, bei mehr Kooperation in der Verteidigung. Könnte man viel Geld sparen und trotzdem sozusagen unsere Verteidigungsfähigkeit, was wir ja tun müssen, in Anbetracht der Tatsache, dass die USA sich ein Stück weit da aus der Verantwortung ziehen wollen, da könnten wir viel gemeinsam erreichen. Und da brauchen wir wirklich mehr Europa und das stärkt uns. Aber bei Themen wie der Arbeitslosenversicherung, wo die Einkommensunterschiede in Europa so gewaltig sind, da führt man nur ein neues System ein, in dem man sich ständig streiten wird und wo sich am Ende nur Herr Gauland und Frau Weidel freuen, weil sie polemisch dagegen agitieren werden. Das macht Europa dann nicht stärker, sondern schwächer.
Stärkt man damit die Antieuropäer?
Also ich finde erstmal einen Satz, den will ich gerne wiederholen. Herr Buschmann sagt, Europa ist ein großes Friedensprojekt, das teile ich ausdrücklich und darum muss man kämpfen. Das Zweite, was ich sagen will, dass gerade bei diesem Thema die neue schwarz-rote Koalition, die keine große ist, sagt, hier brauche ich einen Kurswechsel, ist ein Ausweis ihres Versagens in den letzten Jahren. Und ja, insbesondere Frau Merkel, aber auch alle, die das mitgetragen haben, tragen eine Mitverantwortung für die Situation, die wir in Europa haben, wo Europa an vielen Stellen versagt. In der Flüchtlingspolitik, um ein Beispiel zu sagen, in der Finanzkrise und bei vielem anderen mehr. Deswegen ist es richtig, hier wirklich einen Aufbruch und ein anderes deutsches Agieren durchzusetzen. Im Übrigen auch an vielen anderen Stellen. Diese Nullzinspolitik, wo die deutsche Regierung keinen direkten Einfluss hat und, gibt es unendlich viele Punkte. Und ja, ich bin dafür, dass es nicht derartige Unterschiede beim Mindestlohn in Europa gibt, was nur dazu führt, dass es Auslagerungen von Produktion dahin gibt, wo der Lohn am niedrigsten ist. Ich bin dafür, dass man schaut, wo mehr Europa notwendig ist. Also bestes Beispiel, natürlich haben wir sicher Konsens Umweltpolitik. Ja, da brauchen wir mehr. Atomausstieg in Deutschland ist richtig und gut, aber nicht dann, wenn in Tschechien und in Frankreich Atomkraftwerke an der Grenze stehen. Also um einen Punkt zu sagen, Umweltpolitik dringend mehr Europa. Die Bewältigung des Themas der Zuwanderung ist nur europäisch lösbar, gar nicht anders und viele andere Dinge. Aber man muss auch schauen, wo Grenzen von Europa sind, damit eben diese Vorbehalte, damit nicht Populisten sich das zunutze machen. Das kann niemand wollen. Deshalb ist für mich die zentrale Frage, dass die Politik in der Finanzkrise, die Austeritätspolitik, dass Deutschland letztlich über die Haushalte anderer Länder bestimmt, das ist ein riesengroßer Fehler. Da muss es eine Veränderung geben. Und da allerdings habe ich in diesem wunderbaren, das ist ja schön, dass Europa jetzt erstes Kapitel ist, das ist mir relativ wurscht, ob erstes oder zehntes Kapitel, da steht doch viel Schönes drin. Aber da würde mich mal interessieren, ja mehr Geld, okay, ob mehr oder weniger Geld, das vermag ich nicht einzuschätzen. Wofür, mit welcher Zielsetzung? Wenn die Zielsetzung wirklich ist, diese wahnsinnige Jugendarbeitslosigkeit in den Südländern, über 50% in Griechenland, auch in Spanien, auch in Ländern wie Kroatien, dass man dort sagt, hier müssen wir etwas tun als Europa, damit nicht eine Generation Hoffnungslosigkeit heranwächst, dann bin ich immer dafür. Aber die konkreten Maßnahmen, und das, da ist in dem, was ich lesen konnte, sind das Wolken, die wunderschön zu lesen sind, aber das ist mir zu wenig. Da möchte ich gerne dann die Substanz sehen und hören und wirkliche Veränderung in der Politik.
Darf ich Herrn Bartsch an einer Stelle geben?
Das ist gut.
Ja, an einer Stelle möchte ich Ihnen recht geben. Nämlich, man weiß häufig gar nicht, was gemeint ist. Nehmen Sie mal diesen wolkigen Begriff, Sie haben das sehr schön formuliert, des Sozialpaktes. Mhm. Es gibt ja eine Debatte in Europa, machen wir eine Sozialunion? Sie wären eher dafür, wir dagegen. Oder machen wir das nicht? Da kann man dafür oder dagegen sein. Jetzt wird diese Frage nicht entschieden, sondern wir hören so einen Begriff, der klingt so ähnlich. Sozialpakt klingt so ähnlich wie Sozialunion. Man weiß gar nicht so richtig, was dahinter steckt. Und das ist auch wieder genau wie der Gesundheitspolitik der Versuch, die SPD-Basis ein bisschen zu beruhigen. Wir geben ihnen irgendein Wort, wo die Silbe sozial oder die beiden Silben sozial drin vorkommen. Man weiß aber gar nicht genau, was gemeint ist. Und das ist auch wieder so ein typische Methode Merkel. Wir schieben die Entscheidung auf, wir retten uns über die Tagespolitik und schauen irgendwann, wenn die Probleme unabweisbar sind, wie wir dann damit zurande kommen.
Genau dieser Punkt oder Ihre Ansicht dazu führt zu meiner nächsten Frage. Wir sind jetzt mehrere Themen durchgegangen und am Schluss steht aber die Frage, wir haben jetzt schon einige Themen, nicht die ganzen 160 Seiten, aber einige davon aufgegriffen. Kommt die Große Koalition denn Ihrer Meinung nach? Also werden die zwei Hürden genommen, dass die Verhandler zu einem Ergebnis kommen und die SPD-Mitglieder dafür stimmen, Herr Buschmann?
Also die Verhandler müssen zu einem Ergebnis kommen. Ich meine, man muss ja schon fast Mitleid haben, der arme Martin Schulz hat einen persönlichen Absturz vom Heiland. Einige sagen, zum Totengräber der SPD. Das mache ich mir ausdrücklich nicht zu eigen, diese Bezeichnung. Der muss jetzt irgendwas liefern. Stellen Sie sich vor, der hat da nichts vorzuweisen. Frau Merkel will regieren um jeden Preis. Deshalb wird sie ihren Leuten sagen, ihr macht gefälligst alles mit, egal was da drin steht, weil sie regieren will um jeden Preis. Entscheidend ist doch die andere Frage, wie entscheidet die SPD-Basis? Und da werden wir Folgendes erleben, wie jetzt die SPD-Abgeordneten und Funktionsträger ausschwärmen werden und sagen, liebe Genossinnen und Genossen, bitte stimmt dafür, denn bedenkt die Folgen, wenn wir jetzt eine Neuwahl bekämen. Und die Kassen der SPD-Untergliederung sind leer, sie haben keine Wahlkampfstrategie, sie haben kein Wahlkampfzugpferd, sie haben panische Angst vor Neuwahlen. Sie kennen ja die Umfragen, die sind ja noch schwächer als das schwache Ergebnis vom letzten Mal. Und deshalb wird die SPD nicht aus Überzeugung, nicht aus Begeisterung, nicht weil sie sagt, dass in der Sache die Dinge richtig sind, die da drinstehen, sondern aus blanker Angst vor dem Wähler diese Regierungsvereinbarung mittragen. Das stärkt vielleicht nicht unbedingt die Demokratie, wenn man eine Regierung hat, wo man weiß, dass ein Teil schon Angst vorm Wähler hat. Aber das wird das Ergebnis sein, das prognostiziere ich.
Herr Bartsch, Ihre Einschätzung?
Ja, die werden selbstverständlich einen Koalitionsvertrag vorlegen, da bin ich sicher. Das wird auch morgen, das ist ja jetzt alles schon ein bisschen Show mit dem Zug, der 18 Uhr fährt. Das finde ich alles ein bisschen albern, aber gut. Da gab es davor noch ein größeres Staatstheater oder Staatsschauspiel. Also ein Ergebnis werden sie haben. Und dann wird man sehen. Ich glaube, im Moment kann niemand die Basis der SPD einschätzen. Ich sage mal ganz klar, ich würde mir wünschen, dass die SPD das ablehnt. Weil wenn sie in diese Koalition geht, ist die Gefahr, dass sie noch weiter abstürzt, groß. Denn das ist doch eindeutig. Es gibt keine großen Reformvorhaben. Das Land wird, da stimme ich Ihnen ja zu, bei Gesundheit und bei Ähnlichem, wird das Land verwaltet werden. Es wird nicht gestaltet. Und das kann am Ende für die Sozialdemokraten, vielleicht auch für die Union, nicht gut sein. Und ich habe nun mit beiden kein Mitleid. Wer dann unbedingt regieren will, der muss auch die Ergebnisse tragen. Auch fürs Land und vielleicht auch für Europa könnte das ein Riesenproblem sein. Und da sage ich, dann lieber der Kampf innerhalb der SPD hier ein Nein zu organisieren und dann wirklich mit neun Personen in eine Wahlauseinandersetzung gehen. Denn das war doch ein großes Manko. Die Leute wussten, die SPD geht wieder in die Große Koalition. Und die Leute wurden bestätigt. Die haben ein besseres Gefühl als viele andere. Ich meine, Martin Schulz hat es nun wirklich geschafft, am Wahlabend nach dem Scheitern von Jamaika zu sagen, nein, gibt keine Große Koalition. Ich finde das unangemessen bei über 50%. Nein, ich gehe nicht in eine Regierung. Ich meine, der muss einem jetzt inzwischen leid tun. Aber so ist das fürs Land und das ist das Entscheidende. Ob die zusammenkommen, ehrlich gesagt, dann lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Jetzt ist erstmal diese Sendung zu Ende. Ich danke Ihnen für die Diskussion, für die angeregte Diskussion, auch für den Austausch zwischen der FDP und die Linke. Es ging ja nicht nur um SPD, CDU und CSU, sondern auch um Ihre Position.
Das sind die Alternativen.
Das ist, sag mal noch mal jemand, es gibt keine verschiedenen Positionen und Parteien, haben wir heute wieder hier am Tisch gesehen. Ganz herzlichen Dank für die Diskussion, Herr Bartsch und Herr Buschmann. Und Ihnen wünsche ich noch einen guten Abend. Ja.